Trailer läuft.
Aktuell wie eh und je.
Der aktuelle Trailer von 9 von 9. Und LastPass hat ihn immer noch nicht in der neuen Version freigegeben.
Das sind wir immer noch beim CXO-Kurator.
Ja, wir sind immer noch beim CXO-Kurator, weil LastPass so von irgendjemandem so beschäftigt ist, dass er nicht dazu kommt. Guten Morgen, ihr zwei. Herzlich Hallo. Willkommen zu den Digital-Themen der Woche. Ne? Was haben wir denn, Gunni?
Ja, man hat ein Thema, was sagen wir, in der netzpolitischen Szene überhaupt nicht beachtet wird, obwohl wir wirklich seit Jahren ja herumlabern, wie man die Plattformgiganten in irgendeiner Weise aushebeln kann. Da ist von Zerschlagung dann die Rede oder von Datensharing oder von einem europäischen Gegenmodell oder sonst was. Und was da mal völlig am Rande so gelaufen ist, ich hatte ja mal gesagt, Bundeskartellamt hat einen Think Tank gegründet, wo die sich nur mit Digitalökonomie beschäftigt haben in den vergangenen Jahren. Und da ist dann eine Studie vorgelegt worden von 4 Wissenschaftlern um Justus Haukapp herum. Modernisierung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Unternehmen nennt sich die Studie. Klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber in dem Studienprojekt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums geht es quasi nur um Amazon und Co. Und ist am Jahresanfang, was ich auch nicht mitbekommen habe, der Referentenentwurf vorgelegt worden vom BMW. Und der Haukapp hat das jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, in einem Vortrag vorgestellt, um was es in dieser Novelle geht. Und er hat ganz klar ja auch gesagt, dass das GWB das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft ist. Und da hat er absolut recht, denn das Kartellrecht und das Wettbewerbsrecht und die Missbrauchsaufsicht war immer der zentrale Bestandteil der Politik von
GWB, von Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Ich muss das nachlesen, deshalb sage ich es nochmal. Entschuldigung, Conny.
Genau. Ist in den 50er Jahren in Kraft getreten. Übrigens, das Bundeskartellamt ist erst 1959 gegründet worden. Nur mal so am Rande eine Bemerkung. Und dann bin ich durchgegangen und muss sagen, Chapeau, A, dass eine Studie das so gut erarbeitet hat und B, dass ein Ministerium mal wirklich fast zu 100% den Ratschlägen von Wissenschaftlern gefolgt ist und das in Gesetzesform gegossen hat über das, worüber wir jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert haben und in den Köpfe heiß geredet haben. Also was macht die Netzwerkökonomie aus, die Netzwerkeffekte, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, Abschottung, Monopolisierungstendenzen, AGB-Diktatur etc. All das ist quasi jetzt in dieser GWB-Novelle drin. Ich will das jetzt nicht in den Details darlegen, welche Paragraphen da jetzt eingeführt werden oder geändert werden, aber ich muss sagen, Chapeau. Da haben sowohl die Wettbewerbsökonomen als auch das BMW richtig gute Arbeit geleistet. Es ist alles drin, wo unser Herz eigentlich aufgeht. Informationsintermediäre werden betrachtet. Was zeichnet sie aus? Was macht sie dann so mächtig? Wann muss die Missbrauchsaufsicht greifen? Wann kann das Kartellamt eingreifen? Normalerweise muss ja eine Marktbeherrschung erstmal auch da sein. Also sie muss quantifiziert werden. Wie machst du das allerdings, wenn es um Datenmonopole geht, die ja gar nicht in Euro oder Dollar dann ausgewiesen werden beispielsweise, ja? Oder was machst du, wenn ein Netzanbieter dadurch mächtig wird, dass seine Payment-Funktion so zentral ist und alle quasi auf diese Plattform gehen, weil halt die Payment-Funktion so optimal läuft oder das gesamte Payment-Verfahren, wie beispielsweise bei Amazon. So, und all das ist quasi jetzt in diesem GWB drin, sodass also das Kartellamt nicht nur Marktbeherrschung feststellen muss, um zu handeln, sondern sie kann vorher schon zuschlagen. Also sie kann sehen, wenn bestimmte Dinge zu einem Monopol führen könnten oder zu einer Marktbeherrschung führen könnten, kann sie im Vorfeld schon aktiv werden. Also die Wettbewerbsbehörde.
Was heißt das denn konkret? Also was könnte es konkret heißen? Jetzt mal bezogen auf, digitale Plattformen.
Vom Verbot bis hin zu drastischen Strafen, bis hin zu anderen Dingen, die das Kartellrecht halt vorsieht. Und wenn man die Kartellverfahren der vergangenen Jahrzehnte sich anschaut und die Strafen, die beispielsweise dann ausgesprochen wurden, das ist eine empfindliche Geschichte. Oder dass bestimmte Rechtspflichten dann eingehalten werden müssen, dass also Wettbewerber zugelassen werden müssen oder dass man den Zugriff auf die Daten bekommt. All das steckt auch in der GWB-Novelle. Datensharing, das, was Thomas Ramge und sein Kompagnon da vorgelegt gefordert hatten, ist auch in dieser GWB-Novelle drin.
Aber Gunnar, da spuckt ja jemand in die Suppe, ne? Eine gute Vorlage und?
Genau, und die Bundesjustizministerin blockiert den Referentenentwurf so auf Kindergartenniveau, weil sie quasi in der Pipeline eine andere Gesetzesnovelle hat, wo es um Verbrauchergeschichten geht. Wie wohl natürlich GWB geht es ja auch nur um Verbraucherinteressen und Verbraucherschutz. Das verdrängen ja auch viele. GWB hat im Prinzip mit uns zu tun und nicht so sehr mit der Wirtschaft. Also Verbraucherschutz steht da im Vordergrund. Und die Bundesjustizministerin will so einen Kuhhandel machen. Also du stimmst meiner Novelle zu und ich deiner. Und das finde ich ein bisschen erbärmlich, dass sie im Prinzip gar nichts gegen die Novelle hat, aber das Aber kommt und seit Januar dieser Referentenentwurf auf Eis liegt und nicht zur Kabinettsvorlage gemacht wurde. Und das finde ich wirklich bedauerlich, weil Haukap ja gesagt hat, durch Corona hat er die Befürchtung, dass die Konzentrationswirkung in der Netzökonomie noch steigt und die Plattformgiganten, das haben wir ja auch schon festgestellt, wie Amazon die großen Sieger dieser Geschichte sind. Und um das zu verhindern, brauchen wir jetzt sofort diese GWB-Novelle und die Bundesjustizministerin soll ja nicht aufhören, dieses Kindergartenspiel zu spielen.
Ich frage mich halt immer noch so ein bisschen was wegen Konsequenzen, weil was natürlich damals, du hast ja jetzt von der auch Entwicklung des Kartellamts und so weiter gesprochen, 50er Jahre und so, was halt natürlich nicht damals beachtet wurde, ist eben diese komplette Vernetzung, globale Vernetzung eben auch. Und auch wenn wir jetzt hier von digitalen Plattformen sprechen, die ja dann eben nicht in Deutschland sitzen. Und das klar, du redest jetzt über die Novelle, du bist da ja tief drin, ich nicht so. Ich frage mich wirklich, was da so die Handhabungen sind. Du hast ja von Strafen gesprochen. Das ist sicher etwas, was man natürlich was macht man mit Strafen, aussprechen kann. Ich weiß immer noch nicht so genau, was so die konkrete Konsequenz sein könnte.
Kohle. Ja, aber da musst du uns mal ins Wettbewerbsrecht gucken.
Ja eben, deswegen, ich frage dich ja. Ich sag ja, dass ich da
nicht so drin bin. Ja, das sind das von drastischen Strafen, die wirklich sich an den Umsätzen der Unternehmen orientieren. Das kann bis in die Milliarden gehen, ja, bis hin zu Auflagen natürlich. Mhm. Ja. Letztes Instrument wäre dann noch, weiß ich nicht, die Zerschlagung. Ja. Also das ist, was das Bundeskartellamt ja auszeichnet, ist, wenn sie Marktbeherrschung und Kartelle feststellen, dass sie dann wirklich auch zuschlagen. Mhm. Und dass es dann für die Kartellbrüder beispielsweise richtig harte Sanktionen gibt oder auch bei Marktmissbrauch. Und was ich halt so toll finde an dem Entwurf, dass eigentlich alles das, was wir, sag mal, so diskutieren netzökonomisch, dass das quasi auch so begrifflich jetzt erschlossen wird mit dem Verwaltungsjuristendeutsch sozusagen. Es wird halt wirklich daraus dann auch ein Gesetz gemacht. Und ob das mehrseitige Märkte sind oder beispielsweise, wie bauen Plattformen ihre Monopole aus, indem sie andere Unternehmen, Start-up-Unternehmen eben aufkaufen. Allein das wird jetzt schon im Vorfeld reichen können, um halt eine Marktbeherrschung zu verhindern. Mhm. Nicht erst zuzulassen, sondern oder ex post zu regulieren, wo dann der Markt vielleicht dann schon kaputt ist, sondern dass im Vorfeld schon eingegriffen werden kann, ohne dass eine Marktbeherrschung vorliegt. Und das ist halt das Spektakuläre an der GWB-Novelle. Ja? Es kehrt quasi eigentlich die Rechtsgrundsätze völlig um. Ja?
Wichtiges Thema. Danke, Gunni, dass du das reingebracht hast. Und jetzt die Stimme. Christine, gib den Kuhhandel auf. Gib es frei. Ja, Ladilein, was hast du denn an Themen?
Du hast mir ja ein Thema zugespielt gestern sozusagen. Und da sind wir ein bisschen ja auch oder bleiben so ein bisschen im selben Bereich, würde ich sagen. Also zumindest mal digitale Plattformen und die Macht der digitalen Plattformen. Du hast ja mir, wie gesagt, einen Tweet zugespielt über das News Will Find Me Phänomen. Ist im Grunde so ein bisschen das, was ich auch immer sage, was ich auch in Workshops sage, wie ich Social Media nutze, dass Twitter zum Beispiel so mein Newsletter ist oder mein lange Zeit auch die Informationsquelle von mir war. Das heißt also, wenn News Will Find Me heißt ja, wenn irgendwas wichtig ist und für mich relevant ist, dann werde ich es schon mitbekommen. Heißt, ich werde es vor allen Dingen mitbekommen über die sozialen Kanäle, über die sozialen Social Media Plattformen, die ich so nutze, ob das jetzt Instagram, TikTok oder was auch immer ist. Und genau, also das erstmal das Phänomen, was vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, aber nicht nur, siehe mich, sicher zutrifft. Und jetzt gibt es eben eine Studie oder der Tagesspiegel hat über eine aktuelle Studie berichtet. Dazu muss ich ja gleich auch nochmal was sagen, weil er hat berichtet, er hat nicht verlinkt, was auch nochmal so ein grundsätzliches Problem bei Medien ist, aber wie auch immer. Also der Tagesspiegel hat über eine Studie berichtet, die ist, glaube ich, repräsentativ, aber in den USA, wo es eben heißt, dass dieses News Will Find Me Phänomen eben wirklich immer stärker wird, dass vor allen Dingen, wie gesagt, jüngere Menschen eben nicht mehr die Medien direkt konsumieren, sondern sagen, irgendwie wird es mich schon erreichen über die Social Media Plattform und dass das aber eine negative Konsequenzen hat, was so die demokratischen Prozesse, auch die politische Meinungsbildung und demokratische Beteiligung angeht. Also dass das Interesse sozusagen sinkt, je dieses News Finds Me oder News Will Find Me Phänomen eben durchdringt. Ich finde es interessant, sicher auch, muss man mal drüber nachdenken. Es gibt da sicher noch andere Aspekte. Das eine ist, was ich mich frage, ist das wirklich so anders, als es früher war? Oder vielmehr die Frage, wie war es denn früher? Wie sind denn gerade jetzt, wenn wir mal auf jüngere Menschen uns angucken, wie haben die denn früher, als es noch keine sozialen Medien gab, sich informiert? Haben die sich überhaupt informiert, jetzt mal im pauschal gesagt oder in der Mehrheit? Wie ist die Willensbildung entstanden? Da spielt natürlich Bildung eine wahnsinnige Rolle, da spielt auch die Schule eine wahnsinnige, also zu Hause Bildung oder Erziehung und die Bildung spielt da eine wahnsinnig große Rolle. Medien natürlich auch, aber haben jüngere Menschen Medien, klassische Medien jetzt so wahnsinnig viel mehr konsumiert, als sie es heute tun? Weiß ich nicht. Also was ist da konkret anders oder was hat sich eben konkret dann eben geändert mit den sozialen Medien?
Ich glaube, naja, der Rückkanal ist halt da. Goni, mach du.
Also ich glaube schon, also übrigens dieses Prinzip hat glaube ich, Jeff Jarvis das erste Mal beschrieben, ne? Wenn etwas wichtig für mich ist, wird es mich finden. Also das Phänomen, das gab es natürlich vorher nicht, weil du, sag mal, klar, die Möglichkeiten gar nicht hattest. Du hattest dann vielleicht ein Abo, ja, von einer Tageszeitung, dann hattest du die Gatekeeper namens Tagesschau etc. Und dann bist du halt auf die Themen gestoßen, die quasi die Gatekeeper dann durchgelassen haben. Und das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen geändert. Und dann hast du natürlich andere Formen, wie du Medien konsumierst. Du hast ja gerade gesagt, Twitter war für dich so eine Art Newsletter. War nicht, ist es nicht mehr, oder?
Also ich merke durch, gerade jetzt in den letzten Jahren, merke ich, dass mein News-Konsum oder mein Nachrichtenkonsum sich wieder ein bisschen zurück in die klassische Art und Weise gewandelt hat, weil ich, was mich halt mittlerweile immer stärker, was mich immer stärker stört, ist eben, dass die Diskussionen, die rundherum passieren und auch die Polarisierungen, die rundherum passieren. Und deswegen merke ich immer mehr, dass ich wieder zurück auch zum langsameren Nachrichtenkonsum gehe, dass ich vor allen Dingen eben viel Podcasts höre, Radio, was eben früher Radio war. Ich lese, ich hab die Zeit abonniert, die ich eben auch in Print und nicht digital lese und informiere mich eigentlich immer weniger über die sozialen Medien. Und wie gesagt, das hat was mit eben mit der grundsätzlichen Polarisierung zu tun. Und da habe ich halt einfach keine Lust mehr drauf. Also Facebook zum Beispiel ist bei mir derzeit, was so Informationsbeschaffung angeht, völlig weg. Twitter immer noch da, aber was so klassische politische Berichterstattung angeht. Das ist immer weniger bei mir.
Mhm. Ja, also ich habe mit Facebook nie ein Problem gehabt, weil das von mir ja in erster Linie beruflich genutzt wird und dann entsprechend kriegst du das auch reflektiert an Themen, die für mich interessant sind, von fachlichen Geschichten bis hin zu Jazzmusik, ja, also da ist alles dabei, also da kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich finde auch Facebook wesentlich weniger schlimm, was die Erregungsspiralen anbelangt, ja, also die sehe ich bei Twitter viel, viel mehr. Ja, dass ich da so, du wirfst einen Stein ins Wasser und dann ding, bekommst du die Tweets dann in die Fresse sozusagen, ja. Aber Twitter nutze ich ja trotzdem als News-Aggregator dann eben über Flipboard und so eine Scherzchen, ja, wo du dann manche Erregungsgeschichten dann gar nicht mitbekommst, weil, weiß ich nicht, da folgt dann, achtest du halt auf die Geschichten, die von Christoph Kappes kommen oder zu einem bestimmten Schlagwort wie künstliche Intelligenz oder so. Und dann reduziert sich das schon wieder mit der Erregung.
Das stimmt.
Aber im Prinzip hast du recht, natürlich, ich ergänze das natürlich dann schon auch durch klassische Recherchen, wo man dann etwas ruhiger mit Themen umgehen kann. Ja.
Ich nutze genauso wie du, Gunnar, ich habe mein Tweet-Deck mit gewissen Schlüsselbegriffen und ich habe eine Liste von Leuten, denen ich folge, die ich selektiert habe. Und da kriege ich eigentlich diesen ganzen Shitstorm, diese ganze Gemülle und Gepöble nur am Rande mit. Und das ist auch gut so, weil das würde mir auch auf besagten Zeiger gehen. Ja. Dann noch mein Thema ganz kurz zum Abschluss. Ich hatte ja letzte Woche die Freude, den Ferdinand Dudenhöfer, den deutschen Autopapst, im Live-Studio zu haben und später in den Sascha Pallenberg. Da kamen einige schon Thesen raus, die fand ich sehr bezeichnend. Dudenhöfer geht immer davon aus, dass die Deutschen das Auto lieben und dass der Individualverkehr weiter stärker werden wird. Sicherlich ein Trend, der jetzt durch die Corona-Krise zu beobachten ist, aber ich habe meine Fragezeichen in den Augen, wenn ich das mittelfristig sehe. Ich nehme schon wahr, dass Gunnar, du bist ja ein gutes Beispiel, dass Leute vom Auto auch weggehen oder sich so Carsharing-Modellen gehen oder eben auch öffentliche nutzen, was sicherlich jetzt gerade Carsharing öffentlich im Moment schwierig ist, aber ich glaube nicht, dass es weggehen wird. Ich glaube, dass es wieder stärker werden wird, sobald wir hier aus der Pandemie rausgehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich sehe erstmal einen Rebound-Effekt, dass die Leute jetzt verstärkt aufs Auto setzen und darauf dann auch noch stolz sind, wie diese ganzen Autokino-Geschichten, dass selbst die SPD da ihren Parteitag macht im Autokino, finde ich ein bisschen daneben, also von der Symbolwirkung. Ich kann das echt nicht beurteilen, der öffentliche Nahverkehr ist der große Verlierer zurzeit. Dieser Pandemie, wie sich das dann wieder erholt und auf welche Weise das dann weitergeht. Ich glaube, das ist ja unser Lieblingsthema, dabei bleibe ich auch. Der Schlüssel dazu ist die Arbeitsorganisation und nichts anderes. Also wir können Verkehrsplanung machen, wie wir wollen. Das Umweltbundesamt kann Empfehlungen geben in der Frage der Mobilität. Wenn die Arbeitswelt nicht dezentralisiert wird, nicht anders organisiert wird, werden wir die Verkehrswende nicht bekommen. So, und da ist dann halt die Wirtschaft gefragt und die Arbeitgeber gefragt und die Arbeitnehmer. Und wenn sich da nichts ändert, bekommen wir die Verkehrswende nicht hin. Und dann bleibt es auch bei diesem Rebound-Effekt.
Meinst du, ich glaube auch, die Arbeitswelt spielt da natürlich, oder Arbeitsorganisation spielt da eine große Rolle. Ich glaube aber, was man auch nicht dann vergessen sollte, ist auch die wie man Städte, Innenstädte organisiert und wie da Lebensräume und Einkaufsräume und daneben auch Verkehrsräume in Städten dann auch organisiert sind. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also wenn ich auch sehe, jetzt wie gesagt, nicht nur was die typischen Arbeitszeiten und dann was da eben auf den Straßen los ist, mir angucke, sondern eben auch die Wochenenden angucke oder die Nachmittage oder die Abende angucke, was in der Stadt los ist, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und da hört man ja dann eben auch die meiste Zeit, genauso wie es beim Arbeitsverkehr dann auch ist, ja, ich würde ja gerne, aber. Und dann gibt es halt ganz viele Gründe, warum es halt nicht geht. Und ich glaube, da gibt es schon auch noch ein paar mehr Faktoren, oder?
Lassen wir uns überraschen. Der Rebound-Effekt ist da im Moment. Da hat Gunnar sicherlich komplett recht. Aber die Frage ist halt, was passiert nach der Pandemie? Ja, das ist halt wirklich der entscheidende Punkt. Ja, da haben wir auch noch keine Antwort. Und zum Abschluss noch ein Statement, das auch der Sascha getroffen hat. Ja, die Automobilhersteller VW, Daimler entwickeln ihr eigenes Betriebssystem. Sie werden zum Softwareanbieter, versuchen hier mit Tesla, die Meilen voraus sind, und mit Google oder auch Apple gleichzuziehen, die eben schon entsprechende Betriebssysteme mehr oder weniger haben. Das Auto wird der größte, schnellste Computer, das schnellste Device, leistungsfähigste Device. Ja, und ich habe da einen Bericht nach dem Studio sinnigerweise auf Auto Motor Sport gefunden. Eigentlich nicht so eine Zeitung, die ich normalerweise lese, die es aber sehr schön auseinandernimmt, wie sie entsprechend versuchen, da gleichzuziehen. Und das Resümee dort ist im Prinzip, wenn ihr nicht besser seid, wenn ihr nicht eine bessere Oberfläche habt, nicht nutzerfreundlicher seid, nicht innovativer, Hard- und Software verknüpft, habt ihr keine Chance, liebe VW, liebe Daimler, liebe BMW, whoever it is. Auch das fand ich ein sehr interessantes Thema. Gunni.
Also ich finde das lächerlich, diesen Anspruch. A ist es wieder so eine Silo-Mentalität, ja. Meine Yacht, mein Haus, mein Blablabla, ja, dass sie da wieder was Eigenes basteln wollen. Da würde ich dann eher auf so eine Open Source Community setzen, wie das ja, sag mal, bei anderen Projekten jetzt auch erfolgreich gelaufen ist. Und der Witz ist, wir sind ja vor kurzem hatten wir unsere erste Außenveranstaltung wieder, wo wir eine Pressekonferenz organisiert haben. Und da musste ich mir ein Auto mieten, weil Carsharing ist hier in Bonn mehr oder weniger nicht vorhanden. Also habe ich mir ein Auto gemietet, weil ich ja das ganze Equipment transportieren musste, und das war halt ein Termin so irgendwie Pützchensmarkt, also ziemlich weit weg von ein bisschen außerhalb mit Bussen und Bahnen Scheiße zu erreichen. Und da waren wir in so einem, also ich sag jetzt auch den Hersteller, waren wir in so einem Ford drin. Mir war das Auto eigentlich scheißegal. Und dann war so ein Monitor und der Konstantin sitzt daneben und sagt, ey, das ist ja wie in den 90er Jahren. Das ist so, die gesamte Benutzeroberfläche war so peinlich schlecht, dass er sagt, also wenn das die Antwort ist, dann hat es echt die Autoindustrie nicht begriffen. Also ich glaube, da sehe ich keinen Ansatz, der in Richtung 21. Jahrhundert geht. Sehe ich nicht.
Ja, müsste man mal vielleicht dann die neuere Technologie sich angucken, was da eben gerade passiert. Das ist dann sicher nochmal, um da irgendwie nochmal ein Gesamtbild zu bekommen. Aber da habe ich einfach auch zu wenig Einblick. Also ich bin kein Autonarr, muss ich sagen.
Der VW hat mit dem ID.3 Softwareproblem, das ist bekannt, ja. Und ich glaube, das Thema Open Source ist da noch weit weg. Leider, ich finde den Ansatz genau richtig eigentlich. Wenn sie eine Chance haben wollen, dann sollen sie sich zusammenschmeißen. Allerdings sind ja die Kooperationen BMW und Daimler gerade mit dem autonomen Fahren schon wieder gescheitert, weil natürlich jeder glaubt, er kann es besser. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja. Aber sie werden nur eine Chance haben, wenn sie sich zusammentun, bin ich der festen Überzeugung, weil gerade auch Tesla oder Google einfach meilenweit voraus sind, meilenweit. Und das ist sehr, sehr schwer aufzuholen. Ja, wir sind viertel nach, aber ohne den Werbeblock gehen wir nicht raus. Gunnar, was hast du die Woche noch, bevor du in deinen wohlverdienten Urlaub entfleuchst?
Ja, Urlaub habe ich jetzt erstmal nicht, aber morgen habe ich um 11 Uhr ein Gespräch, genau zur GWB Novelle. Einen der Urheber, ne, Professor Justus Haukapp, wird zugegen sein. Um 11 Uhr im Next Talk wird die GWB Novelle vorstellen. Und um 15 Uhr bin ich live am Kölner Dom und da stellt eine Unternehmerin hier aus der Gegend von Bonn, die Birgit Eschbach, ihre Wirtschaftswundertour vor, denn sie versucht in Kooperation mit Wirtschaftsförderern ein bisschen Digitalprojekte nach vorne zu bringen und die kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu unterstützen, reist da erstmal in NRW herum und wird dann in ganz Deutschland unterwegs sein. Als Wirtschaftswundertour hat sie das betitelt, eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt, eine nette Idee. Und das zum Start ihrer Tour, werden wir das direkt am Kölner Dom vorstellen.
Mhm. Schöne Kulisse.
Ja. Ja, jetzt kommt unser Werbeblock, Larsi, Lein und meiner. Ja, wir gehen um 11 Uhr wieder live mit dem Live-Studio-Magazin. Diesmal IBM als Arbeitgeber werden wir vorstellen mit Norbert Janssen, dem Chef Personaler und auch mit Mitarbeitern, die relativ frisch in die IBM gekommen sind. Mal ein ganz anderes Thema, mal keine Technologieprodukte, sondern genau diese Perspektive. Da bin ich in 2 Stunden Pi mal Daumen, etwas weniger, 1/3 Stunden dann entsprechend live. Ja, und wir machen erstmal ein kleines Päuschen, weil wir alle mal Luft holen wollen. Wir geben dann bekannt, wann wir wieder mit 9 von 9 live gehen, aber jetzt erstmal durchschnaufen nach den hektischen Wochen. Gunnar war ja hyperaktiv, auch ich hatte gut zu tun mit Streams und so weiter und so fort. Ja, habt ihr unseren...
Ich nicht so, aber...
du hast ja im Hintergrund nur Unsinn gemacht, wie immer. Also, ich danke euch mal, Jungs, wünsche euch eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir wieder weitermachen. Und jetzt werden wir mit dem Schingel rausgehen. Wow!